Es geht mir darum, dass ich auch kurz davor bin, das Land zu verlassen, weil mein Frust einfach sehr groß ist und weil ich glaube, wir brauchen echt eine andere Politik. Ich akzeptiere aber auch, wenn Deutschland sich demokratisch für etwas anderes unterscheidet. Dann hat das Deutschland so gewählt, das wollen die Deutschen dann so, dann sollen die Deutschen das so haben. Ist ja nicht mein Land, dann gehe ich.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Knapp 2 Wochen ist Donald Trump jetzt im Amt und wie zu erwarten ändert sich einiges. Immer an seiner Seite Tech-Milliardär Elon Musk, der sich zuletzt auch massiv in den deutschen Wahlkampf einmischt und Werbung für die AfD macht. Wie gefährlich ist diese Entwicklung und was bedeutet das für uns? Ich bin heute zu Gast beim deutschen Elon Musk, zumindest bei einem bekennenden Musk-Fan. Einer der zentralen Figuren der deutschen Tech- und Start-up-Szene, deutschlandweit bekannt geworden durch die Höhle der Löwen. Investor Frank Thelen. Herzlich willkommen.
Ja, grüß dich.
Stimmt das noch mit Elon Musk-Fan oder bist du inzwischen deutlich zurückgerudert?
Ja und nein. Ich glaube, mehr denn je ist er der Macher der Zeit. Er ist wahrscheinlich oder ist der größte Erfinder der Menschheit. Da ist er auch einem Steve Jobs oder anderen überlegen. Wenn ich aber auf seine Persönlichkeit schaue, dann gibt es da Herausforderungen und zum Beispiel zu der Empfehlung, die er sehr stark ausgesprochen hat, der AfD, habe ich mich klar geäußert und habe gesagt, das ist ein meiner Meinung nach überhaupt kein kluger Plan für unser Land. Ich glaube, auch sein Privatleben ist glücklicherweise nicht meins. Ja. Aber man muss da, glaube ich, unterscheiden. Wo hat ein Mensch Stärken, wo hat er Schwächen? Und als Macher, als Bauer, als jemand, der Erfindungen voranbringt, ist er für mich nach wie vor die absolute Nummer eins.
Und trotzdem, bei kaum einem liegt ja, ich sag mal, Genie und Wahnsinn so eng beieinander. Du hast das Privatleben angesprochen. Ich glaube, der wohnt in einem Tiny House, 30.000 Euro wert. Seine 12 Kinder heißen zum Teil wie Faxgeräte.
Ja. Faxgeräte, nicht auch wie Chips oder
also
anderes.
Eins heißt X beispielsweise. Ja. Leidet an dem Asperger-Syndrom, also eine Form von Autismus. Muss man, ich sag mal, ein Stück weit wahnsinnig sein, um in dieser Tech-Szene so erfolgreich zu sein wie er?
Ich glaube, generell als Unternehmer ist das immer so eine Gratwanderung, weil du musst ja die Realität ein Stück weit ausblenden. Du musst, sage ich mal, von Dächern springen, die eigentlich zu hoch aussehen. Du musst verrückte Dinge machen, weil nur außerhalb der Komfortzone generierst du ja ein iPhone, generierst du ja ein Starlink oder ein Tesla. Das ist ja nicht das, wo wir in Deutschland sehr gut sind, du sagst, okay, es gibt Kaffeemaschinen und wir gehen jetzt hin und optimieren das, dass der Druck höher wird und so weiter. Das ist auch ein gutes Businessmodell. Ja, aber wenn du diese Durchbrüche haben willst, die dann auch diese Trillion-Dollar-Companies werden, dann musst du ein Stück weit verrückt und nicht ganz normal sein.
Was hast du denn persönlich gedacht, als du bei der Amtseinführung vor knapp 2 Wochen diese ganzen Tech-Größen, also Musk, Zuckerberg, so alle da im Hintergrund von Donald Trump gesehen hast?
Gut, das war klar. Wir sind ja auch mit der US-Szene natürlich vernetzt. Und es war ja in den Wochen zu der Wahl sehr klar absehbar, dass wo vor einigen Jahren nur Peter Thiel, das ist auch einer der PayPal-Gründer, Freund von Elon, sich schon pro Trump geäußert hat und damals noch so ein bisschen als Außenseiter galt, da ging es sogar durch unsere deutsche Szene, können wir noch Geld vom Founders Fund, das ist sein VC, überhaupt annehmen, der ist ja pro Trump, das ist ja ganz schlimm. Und dann auf einmal im Wahlkampf kam Elon Musk pro Trump raus und dann ging es eigentlich relativ schnell. Dann hat sich Jeff Bezos quasi auf die Trump-Seite gestellt und ganz zum Schluss jetzt auch nach der Wahl dann Sam Altman. Also da war relativ klar, dass eigentlich jetzt das ganze Valley sich 180 Grad gewendet hat und pro Trump ist.
Ja, wenn du in den USA leben würdest, auch dort wählen dürftest, hättest du Donald Trump gewählt?
Wahrscheinlich ja, aber nicht mit großer Freude, weil die beiden Kandidaten waren einfach sehr, sehr schlecht. Also ich glaube, Kamala Harris hat mehrfach ganz klar dokumentiert, dass sie im Bereich der Wirtschaft nicht kompetent ist. Sie hat, ja, ihr fehlt da einfach die Kompetenz. Ich fand ihr Programm, immer weiter die Staatsausgaben auszubauen, diese Wokeness, die ja auch, dass ihr Programm war, einfach nicht gut. Donald Trump hat, fand ich, hat ein gutes Programm gehabt. Er hat vor allen Dingen ein sehr gutes Team, aber ich finde ihn als Persönlichkeit nicht gut, weil er, ja, unsympathisch ist jetzt mein persönliches Problem, aber ich finde auch gerade in der Vergangenheit, er hat einfach Dinge gesagt und gemacht, die ich nicht in Ordnung finde. Er ist zu alt. Ich meine, das war bei Biden natürlich vorher noch schlimmer. Es ist nicht mein Eindruck, dass er nicht fit ist. Also für so ein Alter erstaunlich, was er für ein Programm durchzieht. Und die Gespräche, wo mir dann jemand mal direkt von Gesprächen mit ihm berichtet, der ist auch wirklich da noch fit. Aber trotzdem ist er eigentlich zu alt. Also nicht sympathisch als Mensch und so. Da finde ich ein paar Dinge einfach nicht gut. Aber ich hätte ihn gewählt, weil das meine beste Wahl für die Zukunft, einer starken Zukunft von USA gewesen wäre.
Was findest du denn so gut an seinem Programm, auch an den Dingen, die er vorhat, für die Wirtschaft gerade?
Ja, er erkennt, dass man die Staatsausgaben senken muss. Wir haben ein riesen Ausgabenproblem. Im Grunde genommen ist er sehr, sehr ähnlich mit Deutschland. Vergleichbar auch von der Regierung her. Aber USA hat das große Glück, sehr starke Unternehmen zu haben. Also ein Amazon, ein Tesla, ein Palantir. Das fehlt uns halt, ne, weil unser großen Volkswagen und so weiter, die strugglen, ja, die haben starke Einbrüche, aber die Politik ist ungefähr die gleiche. Und das finde ich gut. Er sagt, ich will Ausgaben reduzieren, nicht erweitern. Ich will weniger Kriegsausgaben. Ich will den Krieg schneller und konsequenter beenden. Ich will, dass wir weniger Red Tape haben. Also diese ganzen Regulierungen will er runterfahren. Er will Krypto als zum Beispiel ein kleines Modul weiter ausbauen und nicht sagen, dass es irgendwie Rattengift, wie es Warren Buffett ne? gesagt hat, ja.
Sondern wobei er ja selber auch so eine komische Kryptowährung da irgendwie jetzt.
Das wiederum, das sind die finde ich, die nicht so schönen Seiten von Trump und würde dann hoffen, dass zum Beispiel ein Friedrich Merz das nicht macht, oder davon gehe ich wirklich auch sehr, sehr sicher aus.
Du meinst so Merzcoin oder so?
Merzcoin, genau, der Merzcoin wird nicht kommen. Also glaube ich, ja, sag niemals nie, aber da bin ich mir doch recht sicher, dass ich Friedrich an der Stelle so einschätze.
Duzt ihr euch? Also duzt
uns, ja. Und naja, ich glaube einfach, diese Meme-Coins sind blöd, aber insgesamt Krypto, diese Industrie nach vorne zu bringen, das ist schon, das ist, glaube ich, der richtige Weg.
Du hast gerade die Parallele gezogen zu Deutschland. Gerade eben aktuell ist die Prognose gekommen für das Wirtschaftswachstum erneut irgendwie sehr, sehr gering, also dümpelt hinterher.
Ich kenne die allerneuesten Prognosen, aber mal Fakt ist, bisher sind wir nur geschrumpft, während andere gewachsen sind. Also wenn Deutschland überhaupt mal wieder wachsen würde, wovon ich aktuell noch nicht ausgehe, bis wir da einen Politikwechsel haben, weil einfach nicht mehr investiert wird im Mittelstand und so, was ich nachvollziehen kann, wird die deutsche Wirtschaft kleiner. Wir schrumpfen und das ist ein schlimmer Verteilungskampf, der dadurch ausgelöst wird.
Man merkt, du hast eine starke politische Meinung. Misch dich im Übrigen ja auch in den deutschen Wahlkampf intensiv ein. Ich habe gerade eine Anzeige gesehen in der FAZ, wo du dich zusammen mit ein paar anderen prominenten Gesichtern für eine starke FDP einsetzt.
Ja.
Findest du gut, was Elon Musk da in Deutschland macht? Also, dass er sich so intensiv für die AfD stark macht?
Nein, und dazu habe ich ihm auch einen persönlichen öffentlichen Brief geschrieben, wo auch er selber hat sich dazu noch nicht geäußert. Aber es gibt viele größere US-CEOs, die es retweetet haben, also auf der Plattform, die kommentiert haben. Weil ich glaube einfach, da ist er auf einem völlig falschen Weg. Die AfD, meine persönliche Einschätzung, ich glaube nicht, dass es richtig ist, sie zu verteufeln, wie manche tun. Also ich glaube, das ist eine schlechte Partei. Ich glaube, dort gibt es auch rechtsradikale Köpfe in dieser Partei. Aber ich glaube, im demokratischen...
Naja, sie ist gesichert rechtsradikal in einigen Landesteilen, in Deutschland ganz sicher.
Genau, es gibt nur einzelne Landesteile, dann wird... Also das, ich glaube, es ist einfach eine schreckliche Partei, aber ich glaube, wie wir damit umgehen und sagen, jemand, der die AfD wählt, der darf bei mir nicht mehr einkaufen oder sowas, das finde ich falsch.
Aber glaubst du, der weiß, was das für eine Partei ist? Also meinst du, der kennt jemanden wie den Höcke?
Nein. Ich glaube auch, dass Elon da an der Stelle einfach völlig überschossen hat. Er hat das, was ihn sehr stark antreibt, ist diese Wokeness, wie man das nennt, ja, diese sehr, sehr linke Ausrichtung, dass man sagt, wie wir auch jetzt an verschiedenen Stellen gesehen haben, wo Boeing dann auf einmal die Flugzeuge nicht mehr richtig gebaut haben, weil jetzt gar nicht Sicherheit die Hauptpriorität in den CEO-Verträgen ist, sondern die Hauptpriorität ist Diversity. Und das ist falsch. Also wir müssen erstmal gucken, dass das Flugzeug sicher ist und dass der Brand gelöscht wird. Und danach kann man das andere Thema, was auch sehr wichtig ist, dass wir da besser werden. Aber das, glaube ich, treibt ihn sehr stark an. Dann hat er wohl Alice Weidel mal getroffen und sie hat ihn einfach begeistert. Und dann hat er, glaube ich, relativ blind kann man sagen, die AfD dann gesagt, okay, das ist die gleiche Lösung wie in Amerika, das ist gut und so weiter. Mhm. Und er hat nie, was mir bisher noch gelungen, nicht gelungen ist, vielleicht gelingt es mir noch, da die Konversation mit Friedrich Merz zum Beispiel gesucht. Und ja, es hat jetzt so ein bisschen Aufruhr auch im US-Ecosystem dafür gesorgt, mein Brief, den ich da verfasst habe. Und ich hoffe, dass sich da was bewegt, dass ich in den nächsten Tagen noch Feedback bekomme. Und das ist einfach schrecklich. Also ich glaube, so ist er nicht. Also ich durfte ja auch schon länger mit ihm persönliche Gespräche führen. Und da ist er einfach völlig, völlig daneben. Und ich hoffe, dass er da bald seine Meinung ändert.
Na gut, man hat auch dieses Bild gesehen, wo er diesen vermeintlichen Hitlergruß gemacht hat.
Dazu will ich was sagen. Das ist wiederum dann auch schlecht. Weil
war es einer?
Es war eben keiner. Und zwar wirklich der grober Blödsinn. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir nicht Menschen immer in eine Schublade stecken und sagen, die sind immer rechts oder immer links, sondern dass wir differenziert und vernünftig beantworten. Es gibt ja hunderte von Videos, wo Robert Habeck, Annalena Baerbock und so weiter genau die gleiche Bewegung machen, Macron und so weiter. Gibt's, weil es ist einfach, man von Herzen die Hand zu jemandem auszustrecken. Mhm. Und es ist wirklich, das ist eine Bewegung, wahrscheinlich habe ich es auch schon mal gemacht, keine Ahnung. Aber es hat nichts mit dem Hitlergruß zu tun. Elon Musk ist auch in keinster Weise rechtsradikal, das muss ich auch mal ganz klar sagen. Wo ich ihn auf der anderen Seite aber auch für die AfD-Äußerungen und Support auch sehr stark und hart kritisiere und sage, es geht nicht. Aber deswegen kann ich ja nicht sagen, dass er rechtsradikal ist oder dass es ein Hitlergruß war. Das ist wirklich linke Meinungsmache, die uns genau eben nicht weiterbringt.
Naja, aber könnte ja auch eine Strategie dahinter stecken. Ganz offensichtlich unterstützt er ja in vielen europäischen Ländern rechtspopulistische Parteien. Vielleicht ja auch aus dem Grund, aus einem ganz amerikanisch individuellen Grund, diese Strukturen zu stören. Also sucht er sich nützliche Idioten?
Nein. Ich glaube nicht, dass er dass er so tickt, sondern ich glaube, er will wirklich, er will aufhören, dass man so viel Bürokratie hat, dass so viel Staatsausgaben gemacht wird, dass Migration einfach unkontrolliert passiert und so weiter. Das glaube ich schon, also da eher, man würde das als rechts bezeichnen oder da ist er, glaube ich, das ist schon seine Meinung, aber es ist eben nicht rechtsradikal oder er ist leider teilweise oberflächlich, hat natürlich auch sehr, sehr viele Themen und das ist einfach stark zu kritisieren, dass er dann zum Beispiel teilweise AfD-Inhalte retweetet, dass er ja sogar auf dem Parteitag von denen irgendwie spricht. Aber hat er jetzt den Plan, dass er da ein Europanetzwerk an Populisten aufbaut oder so? Ich glaube, dazu habe ich auch zu viel ständigen Austausch mit den Leuten, die jeden Tag mit ihm arbeiten. Mhm. Wir haben ja hier die Giga Berlin, wir haben Tesla Automation in der Eifel. Das sind ja Leute, mit denen er ständig im Austausch ist. Und das höre ich von denen überhaupt nicht, dass es da irgendeine Bewegung in diese Richtung gibt, ja.
Gerade diskutieren alle über Merz und die AfD und die Migrationspolitik, auch über die Frage, ist eine Brandmauer, eine sogenannte, eventuell gefallen? Wie blickst du auf diese ganze Debatte?
Ich glaube eben, dass diese Brandmauer nicht hilfreich ist. Und das war auch sehr interessant zu sehen. Vor einigen Wochen sind zwei Freunde von mir, das eine ist der Christian Miele, der war mal Vorsitzender von unserem Startup-Verband, sehr bekannter, erfolgreicher Investor und Christian Reber, einer der erfolgreichsten Gründer in Deutschland, haben gesagt, hey, wir glauben, diese Brandmauer hilft nicht, sondern wir müssen mit der AfD auch sprechen, wir müssen die ganz normal einbinden, damit man die entzaubert und so weiter. Und dem habe ich mich angeschlossen und gesagt, hey, das finde ich gut. Und es gab eine riesen Welle in der Presse. Und dann haben wir alle drei Gespräche auch geführt mit den bekannten deutschen Medien. Und es war wirklich, wirklich ermüdend. Jetzt will ich mal nur von mir sprechen, wie ich 2 Stunden dazu gesprochen habe. Am Ende des Tages wurden nur die Quotes gesucht, irgendwie, du bist doch pro AfD oder so. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Deswegen glaube ich, dass diese Brandmauer und diese Diskussion überhaupt nicht helfen, sondern dass im Vordergrund stehen muss, was glauben wir, bringt Deutschland nach vorne? Was ist für uns das Beste? So, und wenn wenn jemand sagt, ich glaube, dass die Migration durch diesen 5-Punkte-Plan zum Beispiel, den Friedrich Merz jetzt vorgeschlagen hat, damit Deutschland besser geregelt ist und eine AfD, eine BSW, eine SPD, eine Grüne, ein wer auch immer, stimmt meiner Meinung als CDU, CSU zu, Warum soll ich dann mein gutes Programm, was ich ja aufgelegt habe und machen will, sagen, nee, aber wenn der das auch gut findet, hä, dann muss das ja blöd sein, ja? Das ist, glaube ich, einfach schon immer eine kranke Idee gewesen und damit sollten wir aufhören.
Du bist enger Freund und auch Unterstützer von Christian Lindner. Warst du es zumindest auch beim letzten? Seid ihr immer noch eng befreundet?
Ja, absolut. Wir sehen uns auch jetzt am Wochenende.
Er hat ja einen 12-Punkte-Plan vorgelegt, was das Thema Wirtschaft angeht. Und darüber sagen viele, das war das Scheidungspapier für die Ampelkoalition. Hat er diese 12 Punkte mit dir besprochen?
Nein, nicht im Detail. Also, und das will ich auch ganz klar sagen, ich bin da nicht in seiner politischen Beraterriege, sondern wir schätzen uns persönlich. Und ich unterstütze die FDP als Partei mit ihm, aber auch mit anderen Köpfen. Es gibt auch andere herausragende FDP-Politiker. Und deswegen habe ich in diesem 12-Punkte-Plan mit ihm nicht besprochen.
Was sind die Punkte, die da drin stehen, die du sofort unterschreiben würdest für eine florierende deutsche Wirtschaft?
Viele. Weil, ich glaube, das Programm der FDP, und wo ich ihn schon auch quasi sozusagen ermutigt habe, ist irgendwann aus dieser Ampel auszusteigen, weil er einfach mit bestem Wissen und Gewissen und voller Energie das Finanzministerium und seinen Teil der Regierung beigetragen hat, aber er kam nicht voran. Er kam nicht voran und das war ja auch frustrierend für uns zum Beispiel, die ihn ja stark unterstützt haben und gewählt haben, aber das ist ja gar nicht mehr unser politisches Programm. Aber natürlich war auch die Realität, dass ja die SPD und die Grünen viel stärker waren, weil sie ja auch mehr von der demokratischen Wahl mehr Stimmen bekommen haben. Deswegen war es auch in Ordnung. Man konnte einfach damit jetzt die Ergebnisse von Robert Habecks Wirtschaftspolitik waren zu sichtbar. Also alle anderen oder die meisten Länder wachsen und Deutschland ist halt eben geschrumpft. Deswegen fand ich es gut, dass es aufgelöst hat. Ich fand das Programm gut. Es haben ja auch viele was immer ein Wirtschaftsexperte ist oder gerade ja auch sehr stark unterstützt und haben gesagt, es ist ein gutes Programm.
Bist du ein Wirtschaftsexperte?
Ich finde das Wort Experte mal schwierig. Was ich tue, ist, ich schaffe Arbeitsplätze, ja, direkt und indirekt, vor allen Dingen viel indirekt durch meine Investitionen, tausende Arbeitsplätze. Ich schaffe Umsatz, ich hole hunderte Millionen an externem Kapital aus Asien, aus USA in unser Land. Wir unterstützen Krebsmedikamente, wir bauen Roboter, wir bauen Satelliten. Also ja, also ich würde sagen, ich bringe die Wirtschaft voran.
Sprechen wir gleich nochmal in Ruhe drüber. Ich will nochmal kurz bei Christian Lindner bleiben. Du hast den letzten Wahlkampf unterstützt mit einigen anderen Gründern. Ich glaube, mit einer Größenordnung von rund 500.000 Euro. Hat sich das Investment gelohnt?
Nein, überhaupt nicht.
Also ich glaube, war das eine gute Rendite am Ende?
Nein, das ist total kontra. Also das ist eines der schlimmsten Investments, was du tun kannst. Ja, weil also erstens wirst du dafür dann gebasht, dass du da irgendwie politisch spendest. Zweitens wird es für einen Politiker wie Christian Lindner sogar noch schwieriger, dich zu unterstützen. Sogar Themen, wo er sagt, das finde ich auch total super, das macht total Sinn für Deutschland, weil wir in Deutschland immer dann einen View haben, hey, der Frank hat doch gespendet, hängt das jetzt an der Spende zusammen und deswegen auf einmal senken wir die Steuer für den Mittelstand, hat er da nicht auch was davon?
Aber warum machst du es denn dann? Also ich meine, du willst doch irgendwas dafür haben. Irgendwas, oder ist es wirklich reines, oder hast du es einfach zu viel in der Hosentasche?
Ja, ich meine, ich habe das große Glück, dass ich ein relativ großes Vermögen habe und ich mache das, habe es auch dieses Mal gemacht, aber dieses Mal halt im ruhigeren Weg. Das war mir gar nicht so bewusst, als ich das gespendet habe. Was passiert damals? Wir waren Unternehmer, da gab es einen Zoom-Call, ich glaube, es war sogar noch zu Covid, hat man sich gar nicht zusammengesetzt.
21.
Ja, wahrscheinlich war es, genau. Und dann gab es einen Zoom-Call und alle haben gesagt, hey, wie viel wirst du rein? Alle uns reingeworfen, okay, fertig. Und da war mir gar nicht klar, jetzt kannst du sagen, wie schlecht bist du eigentlich organisiert, dass sowas dann direkt gemeldet wird, ab gewissen Größenordnungen, es dann in die Presse geht und so weiter. Und es war eine der größten positiven und negativen Kampagnen, die es gab. Und ich bin dann auch von Linken sehr stark attackiert worden und so weiter. Das hat mich viel, viel mehr Geld gekostet übrigens, weil damals Vogue noch cool war und dann gewisse Partner auch gesagt haben, oh, da habe ich aber Angst nicht, dass du nachher nicht doch ganz grün bist oder so. Also es war eine der rein finanztechnisch ganz, ganz dummen Dinge. Aber darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, das habe ich ja auch häufiger gesagt, dass ich auch kurz davor bin, das Land zu verlassen, weil mein Frust einfach sehr groß ist. Viele, viele Freunde von mir haben das Land verlassen, haben sehr viel Kapital mitgenommen und auch sehr viel Know-how, sehr viel Netzwerk, was jetzt woanders aufgebaut wird. Und deswegen versuche ich das. Und deswegen bin ich auch im Austausch mit einem Friedrich Merz, deswegen bin ich im Austausch mit Christian Lindner, mit Dorobert, mit Markus Söder. Und weil ich glaube, wir brauchen echt eine andere Politik, weil sonst werde ich gehen und da werden leider andere Leute gehen, die ich glaube, sind gut für unser Land. Ich will eine starke Wirtschaft. Ich akzeptiere aber auch, wenn Deutschland sich demokratisch für etwas anderes unterscheidet. Das kann links progressiv sein, wie mit den Grünen, die mittlerweile gar nichts mehr mit Umweltpolitik zu tun haben, sondern in Wirklichkeit einfach eine linksprogressive Partei sind. Das kann auf der AfD-Seite enden, ja, dass die sind für mich rechtsprogressiv und teilweise auch radikal. So, und mit diesen beiden Sachen will ich nichts zu tun haben. Dann gehe ich, dann hat das Deutschland so gewählt, das wollen die Deutschen dann so, dann sollen die Deutschen das so haben, ist ja nicht mein Land, dann gehe ich. Ich habe einen anderen Plan für Deutschland. Ich möchte, dass Deutschland wieder zu einer stabilen Wirtschaftskraft wird. Ich möchte, dass wir eine sinnvolle Umweltpolitik haben, die dann wirklich auch was bringt und nicht Kohle verbrennt ohne Ende, sondern einen anderen Weg geht. Und deswegen setze ich mich dafür ein, respektiere aber auch demokratisch, wenn die Menschen was anderes wählen, dann werde ich halt gehen.
Hat sich fast wie eine Kanzlerbewerbung angehört, aber sprechen wir gleich nochmal drüber, über die politische Ambition. Ich wollte auch nicht sagen, wie schlecht bist du denn, was die Spende angeht, sondern wie knauserig bist du eigentlich? Elon Musk hat 250 Millionen Dollar gespendet für Donald Trump. Der hat ein Privatvermögen von etwa 417 Milliarden, sagt man. Ich habe mal einen klassischen Dreisatz. Wenn du 500.000 gespendet hast, hast du ein Privatvermögen von 800 Millionen Euro, richtig?
Ja, mein Privatvermögen ist sehr volatil, weil ich Anteile an privaten Unternehmen halte, die verrückterweise immer mal ein paar hundert Millionen rauf oder runter gehen. Und gerade das Jahr 2022 war eines der schlimmsten Jahre überhaupt für mich wirtschaftlich, wo ich auch über 100 Millionen verloren habe.
Ist im Fonds einiges versenkt, ne?
Im Fonds war ich, in meinem eigenen Fonds war ich natürlich massiv investiert, mit deutlich über 10 Millionen, aber vor allen Dingen illiquide, also oder auch Lilium-Aktien zum Beispiel. Ich habe viele Lilium-Aktien gehalten.
Der Flugtaxenhersteller.
Flugzeugbauer, ein elektrischer Flugzeugbauer. Ja. Genau, wir haben Unternehmen gehabt, die eine Milliarde oder über eine Milliarde wert waren, wo wir zweistellig beteiligt waren, die dann auf einmal nichts mehr wert waren oder ganz wenig wert waren, weil halt durch die Zinswende und so weiter. Deswegen genau, mein Vermögen ist sehr, sehr volatil. Aber genau, ich könnte auch noch mehr politisch spenden. Aber die Frage ist, genau, was erreicht man? Erreicht man damit, und das überlege ich mir dann immer, welche Beträge sind sinnvoll?
Hm. Elon Musk will eine Kopie vom Menschen bauen, will beispielsweise den Mars als Zweiterde etablieren. Klingt jetzt für mein kleines Normalo-Brain ziemlich crazy, diese Ideen. Ist das bei dir auch so, wenn du sowas hörst?
Nein.
Weil du schlaueres Hirn hast als ich, ne?
Das will ich nicht sagen, sondern weil ich mehr Wissen habe wahrscheinlich, weil ich halt den ganzen Tag hier mit meinen Teams an diesen Themen arbeite. Und das ist auch eine große, große Ehre und Freude. Fangen wir bei der Kopie des Menschen an. Das ist das bei Tesla heißt das Programm Optimus. Es gibt auch leider, kann man sagen, sehr gute Programme aus China. In unserem Portfolio haben wir Robco, das ist auch ein Unternehmen, was Roboterarme wirklich auf einem absoluten internationalen Niveau in München produziert. Da muss man fairerweise sagen, das ist fertig. Ja? Mhm. Die Kopie des Menschen ist gemacht. Die Frage ist, wer ist jetzt hier vorne, ja? Und Tesla mal auf jeden Fall. Wer ist der europäische Player? Ist die Frage. Und dass wir unseren, sagen wir mal, physikalischen Körper, das heißt, wie kann ich mich bewegen, wie kann ich meine Balance halten und so weiter. Das ist wirklich, diese Roboter sind an der gleichen Stelle, die können über Glatteis laufen, die können rauf und runter rennen, die können ähnlich wie eine Ameise deutlich mehr eigenes Gewicht tragen. So die können auch schon tanzen, die können jetzt vielleicht nicht alles in Kombination, so, aber es ist eine reine Frage der Software und der Ausdauer. Vielleicht hält die Batterie heute noch nicht lang genug, aber dann das geht bald auch auf 12 Stunden. Und jetzt die Frage der Software, ja, der Sensoren, weil wir sind ja gesteuert, wir haben ja schon viele Sensoren, ne? Also durch die Augen, wir haben die Nase und andere, aber wie kriegst du das dann hin, dass du dieses große KI-Modell dahinter so intelligent machst, dass der Roboter halt eine Viertelstunde zu den Kellnern zuguckt und versteht, ah, okay, ich verteile hier Kölsch, das ist meine Aufgabe, so mache ich das. Aber da sind wir ganz, ganz kurz davor, dass diese Modelle das auch können. Und deswegen glaube ich, wobei das hier keine Anlageberatung oder Empfehlung ist, dass wir dieses Jahr den Durchbruch dieser Kopie des Menschen, des Humanoid Robot sehen werden. Und nach meinen Informationen, das sind keine Insider-Informationen, sondern aus der Supply Chain, die man auf X zum Beispiel findet, bereitet Tesla auch die Massenproduktion dieser Roboter bereits vor. Also das ist einfach dann Deal. Und das jetzt können wir mal als Europa schauen, was in unserer Antwort.
Was ist denn aus deiner Sicht so das nächste dicke Ding? Also wo man wirklich sagt, da ist tatsächlich auch mal, da braucht es auch mal wieder eine Erfolgsgeschichte in Deutschland. Also wir waren immer gut im Autobauen, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ja. Aber was ist denn das nächste dicke Ding, wo wir sagen können, da sind wir hier in Deutschland wirklich auch irgendwann mal führend?
Das ist ja mein großes Problem. Wenn wir in Deutschland und Europa nicht ein Unternehmen jetzt bald mal neu generieren nach SAP, was 50 besser, 100 Milliarden plus, was immer noch leider im internationalen Vergleich relativ wenig ist, wert ist, bekommen wir hier richtige Probleme. Wir spielen bei den großen, wichtigen neuen Themen einfach nicht mit. Wir haben keine Chips, wir haben keine KI-Modelle, wir haben eben keinen Humanoid Robot, unsere Autos sind zu teuer und zu veraltet. Deswegen hängt mir auch Lilium Aviation so sehr am Herzen, weil es ist eine neue Industrie, die entsteht. Da kann man so viel drüber lachen und Witze machen, wie man will. Diese Flugtaxis und am Ende des Tages die elektrischen Flugzeuge werden ein großer, bedeutender Markt werden, wo auch Trillion-Dollar-Companies entstehen werden. Wir haben die große Opportunität, dass mit Lilium Aviation eins der ganz, ganz wenigen Jets sozusagen gebaut sind. Das Unternehmen ist ja leider in der Insolvenz. Auch das hier auf gar keinen Fall eine Anlageberatung oder Empfehlung dem Unternehmen.
Ist nicht gerade in der Rettung in Sicht? Oder sind noch nicht gerade Investoren mit eingestiegen?
Also ich spreche jetzt mal über den Jet. Okay. Und der Jet ist wirklich einfach vom Konzept her, von klugen Köpfen, vor allem einen klugen Kopf aus der TUM, aus der Münchner Universität, meines Wissens nach der beste Jet der Welt, das beste Konzept. Und das ist eine Chance, wo ja auch schon fast 2 Milliarden investiert wurden in dieses Konzept, wo wir mal hätten was aufbauen können. Ich will ein anderes Beispiel nennen. Marvel Fusion, Fusionsenergie aus München. Wir haben ESA Aerospace, die bauen Raketen. Wir haben IQM, die machen Quantencomputer. Aber wenn ich überall da reinschaue, leiden diese Unternehmen alle unter Kapitalmangel. Also es ist eben nicht so, dass ESA Aerospace, wo ich gar nicht investiert bin, aber ne, wo die sagen, hey, hier sind noch die nächsten Kapital, machen wir 2 Raketen, nicht eine. Sondern wir sind überall, hakt es an diesem Risikokapital. Marvel Fusion, ich bin auch nicht investiert, meiner Meinung nach, nach meines Wissens nach, sind die in den USA ausgewandert, um dort zu produzieren. IQM, Quantencomputer, bin ich auch nicht involviert. Meines Wissens nach sind die jetzt in Frankreich, weil die da mehr Geld bekommen haben. Also wir müssen mal eine Antwort finden, welche Industrien wir denn in Zukunft sehen und wie wir in Deutschland es dann schaffen, dort internationale Champions aufzubauen. Ansonsten haben wir ein Riesenproblem.
Vielleicht kommen ja die neuen Champions auch durch ein Format, was ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich die Höhle der Löwen. Und ich habe ein Gerücht gehört, dass du wieder zurückkehrst, dass du wieder auf den Bildschirm zurückkehren möchtest. Vor allem wahrscheinlich, um dich selber zu sehen, aber vielleicht auch, um den neuen Star zu entdecken. Ist das richtig?
Nein. Die Höhle der Löwen ist ein herausragendes Format. Mhm. Wir haben dort erstaunliche Erfolge gefeiert vom Unternehmertum her. Heute sind die Startups, in denen ich in der Höhle Löwen investieren durfte, generieren mehrere hunderte Millionen jedes Jahr an Umsatz und wachsen massiv. Also ein unfassbar wirtschaftlicher Erfolg.
Viele Food-Firmen, ne? Also Ankerkraut beispielsweise, glaube ich, ist das bekannteste wahrscheinlich jetzt so mit.
Wahrscheinlich ist Y-Food das bekannteste, Y-Food, genau. Okay. Y-Food, Ankerkraut, Little Lunch, Three Bears haben wir gerade mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der ein großes Ding. Also wirklich herausragende Unternehmen. Und das hätte, glaube ich, keiner geglaubt. Aber, muss auch fair sein, werden diese Unternehmen Deutschland und Europa retten? Nein, das sind eben die Unternehmen, die toll sind, weil sie viele Millionäre schaffen. Wir haben ganz, ganz viele Millionäre, Multimillionäre geschaffen mit der Höhle der Löwen. Aber es ist eben nicht das, was uns fehlt. Das sind andere Unternehmen, großartige Unternehmen, aber es sind nicht die eben angesprochenen, die Deutschland oder Europa wieder auf die strategische Augenhöhe von USA und China bringen. Die kommen da nicht raus. So, und jetzt die Frage, es stand ja in vielen, vielen Zeitungen, auch erstaunlich vielen Zeitungen, dass ich da vielleicht zurückkomme. Und dazu muss ich einfach ganz ehrlich sagen, dazu kann ich gar nichts sagen.
Wenn es eine Aktie gäbe, die auf deine Rückkehr setzt, würdest du investieren?
Das ist eine sehr kluge Frage. Vielleicht schon, ja. Aber das ist okay. Eine witzige Frage. Hier also an die Zuhörer, jetzt müssen wir mal gucken, wie innovativ wir denn hier in Deutschland sind. Also vielleicht legt ja jemand auf Polymarket das an, da kann man nämlich Wetten anlegen, ja, und dann guckt man, kehrt Frank Thiel in die Höhle der Löwen zurück und dann könnt ihr da alle eure Meme- und Shitcoins drauflegen und gucken, wer Geld damit verdient. Auf jeden Fall Polymarket, denn die kassieren immer riesen Gebühren an allen Shitcoins, aber vielleicht macht ihr da was.
Es ist im Laufe unseres Gesprächs jetzt schon öfter mal der Name Friedrich Merz gefallen. Und es ist nach wie vor ja nicht unwahrscheinlich, dass er der nächste Bundeskanzler werden könnte. Er hat angekündigt, dann im Falle ein Digitalministerium gründen zu wollen. Kannst du dir sowas vorstellen? Also Bundesdigitalminister? Frank Thelen?
Nein. Also das ist ganz klare Absage. Also und das, da bin ich auch, glaube ich, deswegen würde ich das wahrscheinlich auch nicht gefragt werden. Ich stehe nicht zur Verfügung für ein aktives Amt in der Politik. Stehe ich zur Verfügung, um zu beraten, ist immer so ein blödes Wort, aber zu unterstützen. Ja, und vielleicht habe ich da auch mit dem einen oder anderen Politiker schon so gesprochen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, solche Gespräche, das müssen wir auch mal wieder lernen in Deutschland, solche Gespräche vertraulich zu behalten, weil genau, da wird auch, glaube ich, da sehr viel, kommt da viel zu früh raus. Das war ein Riesenproblem der Ampel.
Mit welchem Minister oder mit welchem Politiker hast du drüber gesprochen?
Genau. Also natürlich muss man schon sagen, mit den Entscheidenden, ne? Also aber was ich auch sagen kann, es gibt keine in Stein gemeißelten Pläne. Ich fühle eine starke Verantwortung für unser Land. Ich habe sehr viel Glück in meinem Leben gehabt und fokussiere mich auch in den nächsten Jahren langsam immer mehr dahin zurückzugeben. Also nicht nur Startups aufzubauen, sondern auch zu sagen, wie kann ich Kapital oder auch meine Zeit dem Allgemeinwohl zukommen lassen. Und ich hatte ja schon mal das Innovation Council im Kanzleramt für 4 Jahre. Genau, vielleicht schon, aber aktuell, let's see, ja. Wir brauchen, also ganz klar, sollten die Grünen in irgendeiner Art und Weise in dieser Regierung, Teil dieser Regierung sein.
Wanderst du aus?
Wahrscheinlich, das kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, aber was man auf jeden Fall sagen kann, damit will ich nichts zu tun haben. Also das, ne, das ist dann wirklich auch eine Politik, davon bin ich in keinster Weise mehr überzeugt und da werde ich auf gar keinen Fall meine Zeit investieren.
Aber besteht denn die Gefahr, dass man dich jetzt demnächst irgendwann so tanzend im Hintergrund bei Friedrich Merz, also weißt du, so Elon Musk-mäßig,
in irgendeinem Wahlkampfauftritt sieht?
Also tanzen tue ich nicht gut, ja. Also ich habe auch Let's Dance abgesagt, aber dass man uns gemeinsam auf dem, das kann schon sehr bald passieren, ja. Also das fände ich auch sehr gut und ich glaube, es passt. Der Fokus hat das ja auch schon uns als Traumpaar bezeichnet. Also ich glaube, da könnte vielleicht was sein.
Unabhängig von der Wahl und dem Wahlausgang ist es schön, dass du aktuell noch hier in Bonn und am Bonner Bogen bist und vielleicht ja sogar bleibst. Investor Frank Thelen, danke.
Vielen Dank für das tolle Gespräch, danke.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.